Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf einen Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 19. Wir sind ja gerade in einer Reihe durch diesen Brief und wollen dort heute weitermachen. Und wir hören zunächst auf die Verse 12 bis 19 von 2. Petrus, Kapitel 1. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Meine unseres Herrn Jesus Christus, bist du schon einmal aus einem Gottesdienst, aus einer Predigt nach Hause gegangen und hast dir gedacht, heute habe ich echt nichts Neues gelernt. Ich wusste schon alles, was der Prediger gesagt hat. Gottes Wort heute Morgen sagt dir, das macht nichts. Das soll sogar so sein. Ja, man erzählt sich die Geschichte von einem älteren Pastor, der hat seine letzte Predigt gehalten, bevor er in den Ruhestand gegangen ist. Und er hat dann zu seiner Gemeinde gesagt, wenn ihr den Eindruck hattet, ich habe immer das Gleiche gepredigt, dann habt ihr richtig gehört. Denn jeden Sonntag geht es um das Evangelium. Es geht um die Botschaft, wie Jesus Christus dich rettet. Immer das Gleiche, das kann man natürlich falsch verstehen. Das kann Pastoren zum Beispiel faul machen. Ja, sie predigen zum Beispiel jeden Sonntag im Prinzip dieselbe Predigt. Letztens hat mir jemand erzählt, als er ein Kind war, da kam immer mal jemand in die Gemeinde und hat gepredigt und nach ein paar Monaten konnte er die Predigt irgendwann wortwörtlich mitsprechen im Kopf. Das ist hier nicht, was gemeint ist, wenn wir darüber sprechen, dass man immer wieder das Gleiche hört. Immer dasselbe Evangelium. Das bedeutet nicht, dass Pastoren das Recht haben, jetzt irgendwie vorhersehbar oder langweilig oder faul zu sein. Gute Predigten, die schauen auf dasselbe Evangelium aus den unterschiedlichen Perspektiven, aus denen eben die Bibel auch drauf schaut. Aber die Bibel verkündigt Christus und das eine Evangelium. Und sie ist dabei weder eintönig noch langweilig. Und gute Predigten sollten genauso sein. Und deswegen sollte man von Zeit zu Zeit in Predigten wirklich Dinge lernen, die man noch nicht wusste. Die man tiefer in Gottes Wort eintaucht. Ja, da gibt es so viel zu entdecken in Gottes Wort. Und wenn man im Glauben wächst, dann gehört es dazu, dass man neue Dinge lernt, neue Dinge entdeckt, tiefer eintaucht. Und wenn das durch Predigten überhaupt nicht passiert, auch dann stimmt etwas nicht. Das Problem ist nur, es gibt heute eben diese Einstellung, ich brauche immer etwas Neues, immer etwas Neues. Es ist heute noch viel verbreiteter als früher, denn heute hast du durch das Internet Zugriff auf ganz, ganz viele Daten, Milliarden von Informationen. Du kannst die ganze Zeit theoretisch etwas lesen, hören und schauen, 7 Tage die Woche, 24 Stunden und es wäre immer was Neues. Ja, wenn wir 200, 300 Jahre zurückgucken, da gab es in den meisten Haushalten in Deutschland 2 oder 3 Bücher, eine Bibel, ein Gesangbuch, vielleicht noch ein Katechismus, das war's. Heute ist es anders und gerade die Möglichkeit, ständig etwas Neues zu erfahren, das führt auch dazu, dass in unserer Kultur wir die Einstellung entwickelt haben, ich brauche auch immer etwas Neues, ständig. Aber dieser Drang, immer etwas Neues zu wollen, der ist in einem anderen Sinn auch so alt wie die Menschheit. In Apostelgeschichte 17, da wird mal über die Bewohner von Athen gesagt, dass sie nicht so sehr lieb hatten, nicht so sehr mochten, wie ständig etwas Neues zu erfahren. Also auch hier nichts Neues unter der Sonne. Gute Predigten, die graben tiefer. Das tun sie. Aber Gottes Wort sagt hier heute Morgen vor allem, ganz zentral haben gute Predigten die Aufgabe, dich immer wieder an die, ich sag mal, alten Grundlagen zu erinnern. Dich an das eine Evangelium zu erinnern. Dich an das zu erinnern, was du vermutlich schon weißt. Vielleicht dreimal schreibt Petrus hier in unserem Abschnitt, dass wir es nötig haben, uns zu erinnern bzw. erinnert zu werden. Vers 12, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Vers 13, ich halte es für richtig, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Vers 15, ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch dieser Dinge jederzeit in Erinnerung rufen könnt. Dreimal. Und woran sollen wir uns erinnern? Petrus nennt es in den Versen 12 und 15 diese Dinge. Na, was ist das? Das sind die Dinge, die er in den Versen vorher erklärt hat, im bisherigen Brief. Kurz zusammengefasst war das Folgendes. Er hat gesagt, weil Gott dich zu seinem Kind erwählt und berufen hat, sollst du jetzt aus seiner Kraft heraus in allen Bereichen deines Lebens Frucht bringen, um so im Glauben zu wachsen und im Glauben dran zu bleiben. Daran erinnert Paulus dich. Daran sollst du dich erinnern. Und das, was er in den Versen vorher gesagt hat, das sind keine theologischen Besonderheiten oder Spitzfindigkeiten. Keine schwer zu verstehenden Spezialthemen, sind die absoluten Grundlagen unseres Glaubens, an die er uns erinnert. Es ist das Evangelium und vor allem die Frage, welche Auswirkungen, welche Folgen das Evangelium für dein praktisches Leben hat. Und deswegen lautet mein Thema für heute Morgen, erinnere dich an das Evangelium. Wir wollen uns drei Gründe anschauen, warum du das tun sollst. Erinnere dich an das Evangelium, denn erstens weckt es dich aus dem Schlaf. Zweitens, denn es gründet sich auf Tatsachen. Und drittens, es weist dir den Weg. Erinnere dich an das Evangelium, denn es weckt dich aus dem Schlaf, denn es gründet sich auf Tatsachen, denn es weist dir den Weg. Wir haben gesehen, dreimal macht Petrus hier deutlich, wie wichtig es ist, dass du dich an diese Dinge immer wieder erinnerst. Verse 12, 13 und 15. Aber warum sollst du dich erinnern? Sollst du dich vielleicht erinnern, weil du vergesslich bist? Jein. Ja, unsere Vergesslichkeit ist zwar Teil der Wahrheit, aber es gibt noch ein größeres Problem. Und das Problem ist unsere geistliche Schläfrigkeit. Ein erster Punkt, erinnere dich an das Evangelium, denn es weckt dich aus dem Schlaf. Ich lese nochmal Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ja, Vergesslichkeit scheint hier nicht so sehr das Problem zu sein. Petrus erinnert die Christen an die Grundlagen und er sagt, obwohl ihr diese Dinge kennt, Vers 12. Er sagt sogar, dass sie in der Wahrheit fest gegründet sind. Wo ist also das Problem? Vers 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, also solange ich in meinem Körper bin, hier auf der Erde, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Petrus macht deutlich, das Problem betrifft nicht nur deinen Kopf, sondern es betrifft dich als ganzen Menschen. Denn wir neigen alle dazu, geistlich immer wieder einzuschlafen. Jeder von uns muss immer wieder geistlich aufgeweckt werden. Vielleicht denkst du manchmal, wenn ich Christ bin und fleißig in Gottes Wort unterwegs bin, dann wachse ich im Glauben. Und wenn ich das halt nicht tue, dann ist da halt so Stillstand in meinem geistlichen Leben. Das mit dem Wachstum stimmt, aber das mit dem Stillstand nicht. Denn wenn du nicht wach bist, dann entfernst du dich von Gott. Und es gibt da draußen jemanden, den kannst du nicht sehen, aber der hat die volle Absicht, dich von Gott wegzuziehen. Es gibt jemanden, der diese Absicht hat. Er hat die Absicht, dich einschlafen zu lassen, geistlich gesehen. Und wenn Petrus das hier schreibt, dann schreibt er das als jemand, der das nicht nur sich so ausgedacht hat, der das nicht nur gelernt hat, sondern der das am eigenen Leib erfahren hat. Er weiß, wovon er spricht. Es ist ungefähr 30 Jahre her. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs im Garten Gethsemane. Sie damals noch nicht wussten, es ist kurz vor seinem Tod. Und Jesus hat zu Petrus und einigen anderen Jüngern gesagt, bleibt wach. Bleibt wach und schlaft nicht. Und sie sind dreimal eingeschlafen. Und in dem Zusammenhang dieser Geschichte wird klar, sie sind nicht einfach nur eingeschlafen, weil sie körperlich müde waren. Das auch. Aber vor allem war das ein Symptom für ihre geistliche Schläfrigkeit. Jesus hat nämlich zu Petrus und den anderen Jüngern in dieser Situation gesagt, Lukas 22, Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Es war nicht nur Müdigkeit, es war ein direkter Angriff des Satans. Der Teufel hat ein Interesse daran, dich geistlich müde zu machen. Und in der Situation im Garten hat Petrus die Schlacht verloren. Er ist erst eingeschlafen, körperlich, aber dann vor allem geistlich. Und das geistliche Einschlafen hat man daran gesehen, dass er kurz drauf Jesus dreimal verleugnet hat. Der Teufel hat ein Interesse dran, dich geistlich schläfrig zu machen. Wo merkst du das in deinem Leben? Kennst du vielleicht solche Gedanken? Ja, ich weiß, die und die Sünde in meinem Leben ist nicht gut, aber kann ja noch später anfangen, dagegen zu kämpfen. Ja, ich weiß, ich sollte schon mal mehr Bibel lesen, auch mehr beten, aber ich mache mir einfach mal nächste Woche Gedanken darüber. Ja, ich weiß, ich sollte gewisse Dinge in meinem Leben höher priorisieren, aber wenn die Kinder größer sind, wenn ich eine neue Arbeitsstelle habe, wenn ich das neue Auto habe, wenn ich weniger Arbeit habe. Weißt du, was diese Gedanken alle verbindet? Sie lassen sich alle ganz kurz auf den Punkt bringen. Ich müsste mal. Ich müsste mal. Ich habe das schon öfter gesagt, der Teufel liebt deine Müsstemals. Der Teufel unterstützt deine Müsstemals. Solange es bei dir beim Müsstemal bleibt, ist er super zufrieden mit dir. Dann hat er dich, wo er dich haben will. Denn möglicherweise hast du diese Gedanken und fühlst dich noch ganz fromm dabei. Ich habe mir ja mal Gedanken gemacht. Ich habe es ja echt vor. Ich bin auf einem echt guten Weg. In Wirklichkeit ist dein Müsstemal ein Ausdruck deiner Schläfrigkeit. Und wie wir gesehen haben, Petrus wusste aus eigener Erfahrung, wie fatal geistliche Schläfrigkeit ist. Und deswegen betont er das hier so in seinem Brief. In seinem ersten Brief hatte er geschrieben, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er weiß, wie nötig wir es haben, immer und immer und immer wieder erinnert zu werden. Und deswegen ist es hier so betont. Weil er eine Sache weiß. Er weiß, gegen deine geistliche Schläfrigkeit hilft es nur, dass du immer und immer und immer wieder erinnert wirst. Und zwar an die Grundlagen. Und damit tut Petrus übrigens hier genau das, was Jesus ihm geboten hat. Jesus hat zu ihm gesagt, der Satan hat dich gesichtet, ist gekommen, um dich zu sichten wie den Weizen. Aber Jesus ist da nicht stehen geblieben, sondern er hat noch etwas hinzugefügt in dieser Situation. Er hat gesagt, und wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und genau das macht Petrus hier. Und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Jesus hatte ihm nämlich auch gesagt, dass er bald sterben würde, Vers 14. Da ich weiß, dass ich mein Zelt, also meinen irdischen Körper, bald ablegen werde. So wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Vielleicht hat Petrus an das gedacht, was Jesus ihm gesagt hat, kurz vor der Himmelfahrt. Wir lesen das in Johannes Kapitel 21. Jesus zu Petrus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen werde. Es sind 30 Jahre vergangen und zu der Zeit, als Petrus diesen Brief geschrieben hat, hat Kaiser Nero regiert in Rom. Der erste Kaiser, der die Christen systematisch verfolgt hat. Vielleicht hat Petrus gemerkt, jetzt zieht sich die Schlinge enger zu. Er hat sich an die Worte von Jesus erinnert. Ja, vielleicht hat Jesus ihm auch nochmal eine direkte Prophezeiung gegeben, wo er genauer erfahren hat, jetzt ist es soweit, bald. Ja, wie auch immer, Petrus weiß auf jeden Fall ganz sicher, ich habe nicht mehr lang. Und deswegen ist dieser zweite Brief so etwas wie sein Testament, so etwas wie seine letzten Worte. Und wenn man weiß, dass man bald sterben wird, dann sagt man nochmal die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Meistens wird auf einem Sterbebett kein Smalltalk gehalten. Sondern derjenige, der stirbt, macht sich Gedanken, wenn er das noch kann, die in die Richtung gehen von, was soll die Nachwelt von mir in Erinnerung behalten? Was möchte ich nochmal wirklich den Leuten mitgeben, die mir wirklich am Herzen liegen? Den Leuten, die ich lieb habe. Aus eigener leidvoller Erfahrung sagt Petrus, das, was du immer wieder brauchst, das, was du brauchst, wenn ich nicht mehr da bin, das ist immer wieder die Erinnerung an das Evangelium. Das war bei Petrus eine Herausforderung. Das war bei den Christen eine Herausforderung, an die er schreibt. Und das ist heute deine und meine Herausforderung. Und deswegen brauchen wir alle diese Erinnerung wieder und wieder. Wir brauchen sie jede Woche im Gottesdienst. Wir brauchen sie jeden Tag, in der stillen Zeit, in der Familienandacht. Ohne diese Erinnerung wirst du zu einer leichten Beute des Teufels. Aber woran sollst du dich erinnern? Ja, wir haben schon gesehen, Petrus schreibt hier zweimal einfach an diese Dinge, Vers 12 und Vers 15. Und damit meint Petrus das Evangelium und vor allem die praktischen Folgen, die das Evangelium für dein Leben hat. Also die Früchte, die du bringen sollst, von denen wir in den letzten Predigten immer wieder gehört haben. Aber was braucht so eine Erinnerung, damit sie wirklich wirkt? Damit sie wirklich in dir Veränderung bewirkt? Damit sie dich wirklich aufweckt und aufrüttelt? Sie braucht Tatsachen, auf die sie sich gründet. Das ist mein zweiter Punkt. Erinnere dich an das Evangelium, denn es gründet sich auf Tatsachen. Stell dir mal vor, du besuchst einen Kurs bei einem Finanzberater. Ja, und Inhalt des Kurses ist, wie du dein Geld sinnvoll anlegen kannst, um es zu vermehren. Du sitzt da und bist so ganz gespannt, was wird passieren, was wird er mir jetzt für Tipps geben? Und dann erzählt er dir die ganze Zeit irgendwelche Geschichten. Und zwar von Dagobert Duck. Dagobert Duck ist der steinreiche Onkel von Donald Duck. Und er hat so viel Geld, dass er in einem eigens dafür gebauten Palast den ganzen Tag in seinem Geld badet. Und es geht jetzt in dem Seminar darum, wie Dagobert sein erstes Geld verdient hat, wie er es vermehrt hat und jetzt dafür sorgt, dass es nicht weniger wird. Du sitzt in diesem Seminar, du merkst, dass irgendwie alle Leute irritierter werden. Und du denkst dir auch, was soll das? Was interessiert mich diese Geschichte? Und irgendwann an einem Punkt meldet sich einer der Teilnehmer und er stellt die Frage, die alle denken. Dagobert Duck ist doch eine erfundene Figur. Und sein Reichtum kann uns doch nicht für das richtige Leben und für unseren Umgang mit richtigem Geld irgendwelche Ratschläge geben. Die Situation ist absurd. Ich glaube nicht, dass sowas schon mal passiert ist. Aber der Punkt ist, genauso gehen sehr, sehr viele Menschen mit Jesus um. Sie halten ihn irgendwie für eine inspirierende Figur, für einen guten Lehrer. Aber vieles von dem, was die Evangelien über ihn berichten, das halten sie nicht für wahr, für nicht wirklich passiert. Vor allem nicht die Ereignisse, wo es darum geht, wie Jesus seine übernatürliche Macht zeigt. Die Wunder, die Dämonenaustreibung, vor allem die Auferstehung. Damit Erinnerung wirklich funktioniert, muss sie auf wirklich passierten Ereignissen beruhen. Sonst kannst du sie dir sparen. Ja, sonst ist diese Erinnerung so wertlos wie Finanztipps von Dagobert Duck. Wie gesagt, in der Theologie heute wird radikal hinterfragt, ob das mit Jesus wirklich so war, wie die Evangelien es berichten. Aber das ist auch keine neue Entwicklung. Solange es das Christentum gibt, haben Menschen die Berichte über Jesus in das Reich der Fabeln, der Märchen und der Legenden verbannt. So war es auch in den Gemeinden, an die Petrus hier schreibt. Da gab es Menschen, die Teile der Botschaft hinterfragt haben. Vor allem war es damals die Frage, ob Jesus wirklich in Macht und Herrlichkeit wiederkommen würde. Und Jesus macht ab Vers 16 deutlich, die Botschaft von Jesus ist wahr, ist wirklich passiert und wird wirklich passieren. Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und es ist ganz wichtig, Vers 16 beginnt mit einem Denn. Vorher hatte Petrus betont, wie wichtig es ist, sich zu erinnern. Denn unser Glaube hat ein wahres, ein wirklich passiertes, ein tragfähiges Fundament. Ja, wir wissen nicht genau, was jetzt im Einzelnen die Menschen hinterfragt haben, an die Petrus hier schreibt. Es war vermutlich gar nicht so viel anders als heute. Ja, mit Jesus als Mensch hat man weniger Probleme. Er hat gelebt, ja. Er war Zimmermann, ja. Er ist durch die Gegend gelaufen und hat gepredigt, ja. Und er ist gekreuzigt worden, auch das, ja. Aber dass er mehr ist als einfach nur ein Mensch. Dass er Gottes Sohn ist. Dass er auferstanden ist und lebt. Dass er jetzt in diesem Moment herrscht und regiert über alles in diesem Universum. Dass er wiederkommen wird. Und zwar diesmal nicht als schwaches und hilfloses Baby, sondern als mächtiger und sichtbarer und richtender König. Das bezweifelt man. Damals wie heute. Das Problem ist nur, wenn diese Dinge nicht passiert sind, dann brauchst du dich auch nicht zu erinnern. Wenn Jesus nichts weiter war als ein Mensch, dann ist unser Glaube vergeblich, schreibt Paulus mal in 1. Korinther Kapitel 15. Wenn Jesus nichts weiter war als ein Mensch, dann wird er auch nicht in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Denn dann liegt irgendwo sein Skelett, wenn davon überhaupt noch was nach 2000 Jahren übrig ist. Aber Petrus behauptet hier nicht nur einfach, das sind keine Fabeln, das ist wirklich passiert, sondern er gibt auch ein konkretes Beispiel. Er spricht von etwas, was er selbst erlebt hat. Und er erzählt von der sogenannten Verklärung. Und das eben gelesen in Lukas Kapitel 9, ist Jesus mit Petrus und zwei anderen Jüngern auf einen Berg gestiegen. Normalerweise war es hier so, als Jesus hier auf der Erde war, sah er nicht aus wie Gott, sondern wie ein ganz normaler Mensch. Und trotzdem war er die ganze Zeit ganz Mensch und ganz Gott. Und das Besondere auf diesem Berg war jetzt, für einen kurzen Moment haben ihn diese drei Jünger mit ihren Augen sehen dürfen, wie er ist als ewiger und herrlicher Gott. Wie gesagt, die ganze Zeit war Jesus Gott, aber man hat ihm das nicht angesehen. Und hier auf dem Berg durften jetzt Johannes, Jakobus und eben Petrus für einen kurzen Augenblick einen Einblick in die Macht und Herrlichkeit von Jesus bekommen. Und der Vater hat dann deutlich hörbar über Jesus gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und genau von diesem Erlebnis erzählt jetzt hier Petrus in seinem zweiten Brief. Er betont, wir sind Augenzeugen gewesen, wir haben das gesehen. Seine Herrlichkeit. In Vers 17 benutzt er noch zweimal das Wort Herrlichkeit. Das ist ihm hängen geblieben. Die Herrlichkeit von Jesus auf diesem Berg. Und die Frage ist jetzt doch, warum benutzt Petrus ausgerechnet dieses Erlebnis, um hier in 2. Petrus 1 zu begründen, dass das mit Jesus wirklich passiert ist und dass er wirklich wiederkommen wird? Weil die Menschen seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit bezweifelt haben, gerade diesen Punkt. Ja, du glaubst, dass Jesus nicht mehr als ein ganz normaler Mensch war? Du glaubst, dass er deswegen nicht als mächtiger und strahlender König wiederkommen wird, um alles neu zu machen? Petrus antwortet dir, ich habe etwas erlebt, was dich widerlegt. Das Erlebnis auf dem Berg war ein Vorgeschmack, ein Trailer für das, was kommt. Ein kurzer Einblick in das, was einmal sein wird. Petrus macht zwei Punkte. Er sagt, erstens, ich habe ihn strahlend hell und herrlich gesehen. Ich habe gesehen, er ist mehr als ein Mensch. Und zweitens, ich habe die Stimme Gottes aus dem Himmel gehört, die bestätigt hat, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und seit diesem Erlebnis waren jetzt ungefähr 30 Jahre vergangen. Die Schlinge um die Christen hat sich immer enger zugezogen. Und viele Christen in den Gemeinden haben angefangen, die Frage zu stellen, ist ja alles schön und gut, aber der Druck wird immer größer. Wo bleibt Jesus? Kommt Jesus überhaupt wieder? Oder ist es einfach eine schöne Geschichte, die sich die Jünger ausgedacht haben, um irgendwie einen Frust über das tragische Ende von Jesus zu verarbeiten? Ein Gerücht in dieser Art hat sich in den Gemeinden verbreitet. In Kapitel 3, Vers 4 lernen wir, dass manche Menschen gesagt haben, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wir sehen davon nichts. Wie ist das denn jetzt mit Jesus als herrlichem König? Und Petrus sagt, ich bin Augenzeuge und ich bin Ohrenzeuge dafür, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch. Und damit macht er einen ganz grundsätzlichen Punkt. Du sollst dich immer wieder erinnern an Dinge, die wirklich passiert sind und die wirklich passieren werden. Wären sie nicht wirklich passiert, dann wäre es nicht die Zeit, nicht die Energie, nicht der Einsatz wert, dass du dich erinnerst. Aber wenn sie wirklich passiert sind, und sie sind wirklich passiert, dann gibt es wenig, was wichtiger ist. Was wichtiger ist, dass du dich erinnerst und von da aus dann hoffnungsvoll in die Zukunft auf das Wiederkommen von Jesus schaust. Vielleicht denkst du dir jetzt, es ist ja schön für Petrus, dass er Augen- und Ohrenzeuge war. Aber was hilft mir das? Ich bin kein Augenzeuge. Ich habe Jesus noch nie gesehen. Weder als einfachen Menschen und schon gar nicht herrlich und strahlend auf irgendeinem Berg in Israel. Ich habe auch noch nie Gottes Stimme vom Himmel gehört. Petrus weiß das. In seinem ersten Brief schreibt er am Anfang, dass er die Christen bewundert. Denn im Unterschied zu ihm haben sie Christus nie gesehen. Er schreibt, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Petrus weiß das und trotzdem ist er davon überzeugt, dass wir auch heute ganz sicher wissen können, dass die Botschaft von Jesus keine Legende, sondern Wahrheit ist. Du bist zwar kein Augenzeuge und du bist auch kein Ohrenzeuge, aber Gott hat all das für dich aufschreiben lassen. Du kannst es lesen. Und wenn du es liest, dann ist es genauso erhellend für dich, wie das Erlebnis auf dem Berg für Petrus war. Mein dritter Punkt, erinnere dich an das Evangelium, denn es weist dir den Weg. Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht, der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Um dich jetzt konkret zu erinnern, lässt er dich nicht Augen- und Ohrenzeuge sein, wie er das bei Petrus getan hat, sondern er hat sich dir in seinem Wort geoffenbart. Auch wenn er dich nicht mitnimmt auf einen Berg, lässt er dich nicht orientierungslos zurück. Er hat dir sein Wort gegeben. Petrus nennt es hier in Vers 19 das prophetische Wort. Er nennt es so, weil es ja Dinge gab, die bezweifelt wurden, die die Zukunft betreffen. Es wurde also sozusagen der prophetische Charakter der Bibel angezweifelt. Ja, das, was die Bibel über die Zukunft sagt, stimmt nicht. Vor allem, was sie über die Zukunft oder die Wiederkunft von Jesus sagt. Und davon, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, darüber spricht schon das Alte Testament, also das, was man damals als Wort Gottes hatte. Das Neue Testament war ja gerade erst am Entstehen. Daniel zum Beispiel, der Prophet, der beschreibt von einem Menschensohn, der kommen wird in Macht und Ehre und Herrlichkeit. Zachariah davon, dass Gott kommen wird. Malachi spricht davon, ebenfalls davon, dass Gott kommen wird, um die Welt zu richten und die Unterdrückten zu befreien. Das sind nur einige Beispiele aus dem Alten Testament, die schon sagen, Jesus wird wiederkommen. Und diese Prophezeiungen werden ganz sicher erfüllt werden. Sie sind völlig gewiss, wie wir es hier in Vers 19 lesen. Woher weiß Petrus das? Unter anderem eben deshalb, weil er diesen Einblick bekommen hat. Diesen Trailer, diese kurze Vorschau auf das, was eines Tages kommen wird. Das ist noch nicht für jetzt. Noch sehen wir Jesus in Macht und Herrlichkeit nicht, aber diese Vorschau hat Petrus gezeigt, es wird ganz sicher kommen. Und er berichtet es uns hier. Petrus berichtet also von diesem Erlebnis, weil es die Wahrheit des Wortes Gottes mit bestätigt. Ja, wir haben die prophetischen Worte, vor allem im Alten Testament damals. Sie sind schon Jahrhunderte alt. Dann kommt Petrus, wird Augenzeuge, wie Gott ihm einen Einblick schenkt in die Erfüllung dieser Prophezeiungen. Und Petrus sagt, das zusammengenommen versichert dir, dass es wirklich wahr. Darauf kann ich mich verlassen. Es lohnt sich, sich an diese Dinge zu erinnern. Vielleicht denkst du dir trotzdem immer noch, naja, also wenn ich so ein Erlebnis hätte wie Petrus, dann würde es mir leicht fallen, mich zu erinnern. Würde es mir leicht fallen, zu glauben. Aber Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, dass es ausreicht, dass du sein Wort hast. Es ist Gottes wichtigstes Werkzeug, mit dem er dich erinnert. Oder andersherum, es ist Gottes wichtigstes Werkzeug, was er dir in die Hand gibt, damit du dich selbst immer wieder erinnern kannst. Und selbst wenn er dir ein Petrus-Erlebnis schenken würde auf irgendeinem Berg, das wäre vielleicht eindrücklich in dem Moment, aber die Erinnerung daran würde mit den Jahren verblassen. Das Wort hier, das hast du jeden Tag zur Verfügung. Es ist jeden Tag dasselbe. Und deswegen gebraucht Petrus hier für dieses Wort ein Bild. Das ist das Bild eines Lichtes auf dem Weg. Auch das Bild gibt es schon im Alten Testament, dieser ganz bekannte Vers aus Psalm 119. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Heute würden wir vielleicht sagen, das Wort Gottes ist wie eine Taschenlampe. Ja, und dein Leben in dieser Welt vergleicht Petrus hier im Prinzip mit einer Nachtwanderung. Aber Petrus nennt diese Welt einen dunklen Ort. Diese Welt ist in Sünde gefallen, sie ist stockfinster, geistlich gesehen. Und ohne Taschenlampe wären wir in dieser Welt völlig orientierungslos. Ohne das Wort wären wir in dieser Welt völlig orientierungslos. Aber dieses Wort weist dir den Weg. Es erinnert dich und gibt dir dadurch Orientierung für den Weg nach Hause. Denn diese dunkle Welt ist nicht das Letzte. Sondern es wird eine Zeit kommen, da wirst du keine Taschenlampe mehr brauchen. Weil du zu Hause angekommen bist. Oder wie Petrus es hier schreibt, weil der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Petrus gebraucht hier sehr bildliche Sprache für den Tag, wenn Jesus dann tatsächlich in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und Jesus wird an verschiedenen Stellen in der Bibel mit dem Morgenstern verglichen. Und das letzte Mal, dass wir das lesen, ist im letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Und es ist übrigens die letzte Charakterisierung von Jesus, die wir in der gesamten Bibel finden. Jesus, der Morgenstern. Sein zweites Kommen ist, wie wenn wir auf einer Nachtwanderung sind mit unserer Taschenlampe. Plötzlich fängt es an zu dämmern und hell zu werden. Es kommt der Tag, da ist alles Erinnern vorbei. Da brauchst du dich nicht mehr zu erinnern, denn du siehst. An dem Tag erlebst du das, was Petrus damals auf dem Berg erlebt hat. Ja, es muss ja wirklich super herrlich auf diesem Berg gewesen sein. Deswegen fängt Petrus an, ja, den Vorschlag zu machen, lass uns 3 Hütten bauen. Ja, eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Für sich selbst braucht er gar keine, aber warum hat er das gemacht? Warum hat er das gesagt? Petrus wollte diesen Moment festhalten. Ja, wie Goethes Faust mal festgestellt hat, es gibt Momente im Leben, von denen man sagt, verweile doch, du bist so schön. Petrus sieht die Herrlichkeit Gottes. Er erlebt sie. Wir könnten sagen, um es in der Sprache von hier zu sagen, ganz kurz, für einen kurzen Moment ist der Morgenstern in seinem Herzen aufgegangen. Und diesen Moment will Petrus unbedingt festhalten. Aber Jesus sagt zu ihm, nee, Petrus, jetzt noch nicht. Ich habe in dieser dunklen Welt noch eine Aufgabe, ans Kreuz zu gehen und die Finsternis zu besiegen. alles dafür zu tun, dass für alle meine Kinder der Morgenstern eines Tages wirklich in ihren Herzen aufgeht, und zwar dauerhaft. Du, Petrus, auch du hast deine Aufgabe. Du hast die Aufgabe, als Augenzeuge in dieser Welt zu leuchten, damit auch andere den Weg nach Hause finden. Dass du leuchtest durch das, was du sagst und durch das, was du in meinem Auftrag aufschreibst, um andere zu erinnern. Zum Beispiel dich und mich, die wir heute Morgen hier sitzen. Solange, bis eines Tages der Morgenstern auch in deinem Herzen aufgeht. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum gehen wir eigentlich denselben Katechismus immer und immer wieder durch? Wenn wir fertig sind, fangen wir vorne wieder an. Weil du Erinnerung brauchst. Erinnerung daran, was Jesus für dich getan hat, was das für dein Leben praktisch bedeutet und vor allem auch eine Erinnerung daran, was er in der Zukunft noch tun wird. Und das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum Gott sich die Gemeinde ausgedacht hat und dich in die Gemeinde gestellt hat. Damit du immer wieder andere erinnerst und damit du immer wieder von anderen erinnert wirst. Ich habe dir am Anfang eine Frage gestellt, nämlich die Frage, bist du schon einmal nach einer Predigt nach Hause gegangen und hast gedacht, heute habe ich nichts Neues gelernt? Wenn du das nächste Mal merkst, dass dieser Gedanke in dir aufkommt, dann predige dagegen die viel wichtigere Frage. An welche absolut wichtigen und wahren Tatsachen bin ich heute erinnert worden? Und wie leuchtet mir das den Weg nach Hause? Amen.